Beine der Frau Martin Zimmermann. Wir haben bisher noch nichts über das Kölner Theater gesagt. Aber mein lieber Herr Kerlach, wie können Sie auch erwarten, dass wir Ihre Primadonnen und Ihre Soubretten bewundern, wenn wir uns Tag für Tag mit einem Jelachich, mit einem Windischgrätz und mit ähnlichen groben Ungeheuern herumschlagen müssen? Sie sind gerecht, und Sie werden uns entschuldigen. Trotz Jelachich und trotz Windischgrätz sind uns indes Ihre vielfachen Bemühungen für das hiesige Theater nicht entgangen. Sie haben geleistet, was ein Theaterdirektor in Köln leisten kann. Das Wetter wird schlechter und das Geld wird häufiger. Hoffen wir, dass die Zahl Ihrer Besucher sich mehrt und dass Sie für Ihre Anstrengungen besser belohnt werden. Soweit unsere alltäglichen Bemerkungen. Jetzt zu den Beinen der Frau Martin Zimmermann. Sie, Herr Gerlach, sind zweibeinig und ich bin zweibeinig und viele andere Menschen haben zwei Beine. Niemand wird dies leugnen und nichts ist natürlicher. Unsere Beine haben sogar auffallende Ähnlichkeit mit denen der Frau Martin Zimmermann. Sie sind gerade gewachsen, die meinigen und die ihrigen wenigstens, und wir können darauf gehen und laufen und springen. Aber was meinen Sie, Herr Gerlach, wenn wir darauf tanzen wollten wie Frau Martin Zimmermann? Ja, wahrlich, die Buben auf der Galerie würden sich krank lachen und das Parterre würde uns auspfeifen und alle kleinen Frauenzimmer würden unsretwegen erröten, ja, erröten bis über den Busen. Frau Martin Zimmermann wurde weder ausgelacht noch ausgepfiffen, als sie zuerst bei uns auftrat. Die Lust ihrer reizenden Beine spiegelte sich auf allen Gesichtern wider. Verständlich war die Musik ihrer Schenkel für Gamin und Dandy. Ja, wären Türken und Samojeden zugegen gewesen, beide würden sie verstanden haben, denn verständlich tanzt dieses Weib für alle Völker. Es ist, als ob sie Hebräisch spräche mit ihren Beinen und Griechisch und Italienisch und Französisch, denn Juden und Griechen und Italiener und Franzosen verstehen die Sprache dieser Beine. Wissen Sie weshalb? Frau Martin Zimmermann tanzt Wahrheit mit ihren Beinen. Reine, lautere Wahrheit. Die süße Wahrheit der Wollust. Da haben Sie das ganze Rätsel. Die Sprache dieser Tänzerin war auch die Sprache aller schönen Weiber, von Erschaffung der Welt an bis auf den heutigen Tag. Die Sprache einer Rahel, einer Esther, einer Helena, einer Agrippina, einer Ninon, einer Lola, die Sprache aller schönen Babylonierinnen, die Sprache ihrer Lippen, ihrer Locken, ihrer Augen, ihrer seligen Schenkel, den letzteren Dialekt spricht Frau Martin Zimmermann natürlich am geläufigsten. Rhythmus sitzt in den Beinen dieser Frau, Jamben tanzt sie, Daktylen und Trochäen. In Hexametern springt sie und regungslos staunen wir zu ihr hinüber und denken nicht mehr an Jelachich und Windischgrätz. Vergessen ist der 24. Februar und der 18. März, vergessen die Revolution. Wir sahen Frau Martin Zimmermann gestern in dem Scribo-Werschen Stück »Der Gott und die Bajadere«. Ein frivoler Setzer der Neuen Rheinischen Zeitung hatte in der Theaterannonce schlichtweg »Gott und die Bajadere« drucken lassen. Herr Scrib hat das goethische Gedicht nach Kräften verhunzt. Herr Aubert fabrizierte eine entsprechende Musik dazu. Olifur, Oberrichter im Lande Kaschmir, ein alter verliebter Satan mit abscheulichem Bart, recht ein Mann, von dessen Männlichkeit eben nichts übrig geblieben ist als der Bart, sitzt im Vordergrunde der Szene umringt von Schohadas Wachen und Sklaven, da nahen Bajaderen und unter ihnen Zoloe, eine Fremde, die, der Sprache des Landes nicht recht mächtig, auf alle Fragen durch die Sprache der Augen antwortet, der Hände und der reizenden Beine. Olifur fühlt sich zu Zoloen hingezogen, aber wie es alten Leuten leider oft zu gehen pflegt, findet er die Schöne bereits anderweitig engagiert. Ja, wahrhaftig, Zoloe liebt niemand anders als Brahma, den Gott, der sich gerade inkognito auf der Erde herumtreibt und eben mit den übrigen Bajaderen herzutritt. Und hat er die Stadt sich als Wunder betrachtet, die Großen belauert, auf Kleine geachtet, verlässt er sie abends, um weiterzugehen. Brahma fühlt sich natürlich durch die Liebe der Bajadere geschmeichelt, Olifur nicht so sehr, und Gott und Oberrichter geraten daher in die schlimmste Kollision. Zoloe muss sich aushelfen, und sie tut es. Sie rührt sich, die Zimbeln zum Tanze zu schlagen, sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen, sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauß. Olifur lässt sich besänftigen, Brahma wird nicht gehängt, und gescheit wie Götter sind, benutzt er den Augenblick, wo Zoloe in einem mebaldachinten Thronsessel hinweggetragen wird, um mit hineinzuspringen und so aller neuen Gefahr zu entrinnen. Im zweiten Akte treffen wir Gott und Bajadere in der Hütte der Letztern. Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiden, der Göttliche lächelt, er siehet mit Freuden durchs tiefes Verderb mein menschliches Herz. Eingetreten Ninka und Fatme, die Gespielinnen Zoloes, durch die Tür der Hütte, und der Unsterbliche entspinnt sofort, nach seinem unerforschten Ratschlusse, die entsetzlichste Eifersüchtelei unter ihnen. Aber sie schärfer und schärfer zu prüfen, wählet der Kenner der Höhen und Tiefen Lust und Entsetzen und grimmige Pein. Arme Zoloe, sie zittert, sie schluchzt, sie springt ihre schönsten Entrechats, sie lässt ihren üppigen Körper in den reizendsten Wellenlinien dahinfließen und faltet ihre Hände zu der bittendsten Gebärde. Aber alles ist umsonst. Brahma blickt nur auf Ninka und Fatme. Lange erträgt sie's, als der Göttliche aber der Gespielinnen eine zu sich aufs Lager zieht, da reißt ihr die Geduld, wie ein angeschossenes Reh springt sie empor und mit der Majestät eines beleidigten Weibes tritt sie zwischen Gott und Fatme und trennt sie mit weißen Händen. Die Gespielinnen entweichen und allein bleibt Zoloe mit ihrem Brahma. Und so zu des Lagers vergnüglicher Feier bereiten den dunkel behaglichen Schleier die nächtlichen Stunden das schöne Gespinst. Brahma erklärt dem schönen Kinde, dass er sie nur der Prüfung wegen geängstigt habe. Sie versöhnen sich und schon wollen sie in Kuss und Umarmung schwelgen, da weicht Herr Skrieb plötzlich sehr bedeutend von dem goethischen Gedichte ab und hereintritt der weißbärtige Sultan Olifur mit Schuharadem, Wachen und Sklaven. Brahma macht sich aus dem Staube, Zoloe wird aber für ihr frühes Entrinnen zum Tode verurteilt und besteigt den Holzstoß, um verbrannt zu werden. Es singen die Priester, wir tragen die Alten, nach langem Ermatten und spätem Erkalten, wir tragen die Jugend, noch eh sie's gedacht. Der Holzstoß flammt und Zoloe stürzt jammernd zusammen. Doch der Götterjüngling hebet aus der Flamme sich empor und in seinen Armen schwebet die Geliebte hervor. Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder und Sterbliche heben verlorene Kinder mit feurigen Armen zum Himmel empor. Der Vorhang fällt und alles jubelt. Es lebe Zoloe, die Bajadere.